Guten Morgen.
Ich hatte es gerade weiter weg vom Mund, ne? Es tut mir leid. Das ist immer so der Moment, wo man die Techniker ärgern kann. Wenn man vorher die ganze Zeit ganz leise spricht und mit einem Mal ganz nah rangeht und laut redet. Ich möchte heute mit einer neuen Predigtserie starten. Ich möchte die nächsten 4 Wochen über den Jakobusbrief reden. Der Jakobusbrief ist eins der ältesten Bücher im Neuen Testament. Es ist ungefähr 48 nach Christus geschrieben worden. Das sind so die Einleitungsfragen, um einfach mal zu verstehen, was ist das überhaupt für ein Ding, was wir uns angucken. Und bevor wir uns den Inhalt des Buches anschauen, ist es wichtig zu wissen, wer das überhaupt geschrieben hat. Wer hat diesen Brief denn geschrieben? Und Jakobus hat ihn geschrieben, deswegen der Name Jakobusbrief. Manchmal ist es gar nicht so schwer, Bibel zu lesen. Aber es ist nicht der Jünger Jesu, wie man vielleicht zuerst denken könnte, wenn man sich so ein bisschen auskennt in der Bibel, sondern es war der Halbbruder Jesu. Jakobus war Leiter und Pastor der ersten Gemeinde in Jerusalem. Er hat sich zu den Lebzeiten von Jesus noch nicht zu Jesus bekannt und noch nicht erkannt, dass Jesus wirklich der auferstandene Messias ist, sondern erst nachdem Jesus auferstanden ist. Der Brief ist geschrieben an Juden, die Christen geworden sind. In der ersten Gemeinde in Jerusalem war das so. Es waren Juden, die waren im jüdischen Glauben, sind dann Christen geworden, haben Jesus erkannt als den Retter und Herrn und waren gemeinsam als Gemeinde so unterwegs. Sie haben Verfolgung erlebt und mussten fliehen, weil es echt ums Leben ging. Und so schreibt er diesen Brief an Christen, die in der Verfolgung leben, im Exil leben, verstreut sind überall und dort ihr Christsein leben. Es ist ein Brief, ein Buch, was sehr praktisch ist. Es geht darum, wie wir unseren Glauben im Alltag leben können. Und das finde ich so spannend daran. Das ist ein kurzes Buch, du kannst es innerhalb von einer Viertelstunde durchlesen. Das heißt, wenn du die nächsten 3 Wochen vorbereitet sein möchtest vom Gottesdienst, lest dir den Jakobusbrief mehrfach durch und du kannst hier drin sitzen und kannst genau kontrollieren, ob ich auch richtig predige oder ob du andere Dinge rausgefunden hast. Das finde ich richtig gut. Lest dir das Ding einfach durch. Es geht um ganz praktische Themen, wie kann ich Streit verhindern? Wie gehe ich gut und weise mit Wohlstand um? Wie behandle ich meine Mitmenschen richtig? Wie kann ich in Problemen beten? Wie verhalte ich mich in Prüfungen? Und darum soll es heute Morgen gehen. Es soll darum gehen, wie verhalte ich mich gut und richtig in Prüfungen des Lebens. Lass uns mal gemeinsam so Vers für Vers durchgehen. Keine Sorge, wir gehen nicht den kompletten Brief Vers für Vers durch. Ich möchte das nur heute mal machen, so die ersten paar Verse dieses Briefes mit uns gemeinsam anschauen. Jakobus 1, Vers 1. Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme, die in der Fremde leben, euch allen sende ich meinen Gruß. Das ist doch so ein entspannter Anfang von einem Brief. Erstmal mit einem Gruß zu starten und zu sagen, Mensch, schön, dass ihr da seid. Ich grüße euch alle ganz lieb. Ich hoffe, es geht euch gut. So, recht entspannter Einstieg, oder? Was ich aber spannend hier finde, was er hier sagt, ist, und dafür müssen wir uns kurz vor Augen halten, wer hier diese Verse schreibt. Es ist der Bruder von Jesus, der das schreibt. Und als Bruder schreibt er, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das ist für mich ein handfester Beweis dafür, dass Jesus nicht nur Mensch war, sondern tatsächlich Gottes Sohn und tatsächlich Gott war. Niemand kennt Jesus besser als sein Bruder. Ich weiß nicht, wie viele Geschwister du hast, ob du überhaupt Geschwister hast. Ich habe einen Bruder. Und ich bin mit meinem Bruder aufgewachsen und ich würde behaupten, ich kenne ihn ziemlich gut. Ich habe meine Geschwister sehr gut kennengelernt. Wir haben zu Hause Dinge gemacht, die man eben so macht unter Geschwistern. Wir haben uns geprügelt, wir haben uns gestritten, wir haben richtig Zoff zu Hause angefangen mit unseren Eltern und was auch immer. Mit meinem Bruder haben wir auch manchmal so richtige Jungssachen gemacht, so geprügelt bis aufs Blut, ja, das kommt schon mal vor. Und all das hat Jakobus mit Jesus und Jesus mit Sicherheit auch getan. Sie haben auch so Jungs-Dinge getan. Die kannten sich durch und durch. Und ich liebe meine Geschwister und ich liebe meinen Bruder, aber ich kann dir zu 100% sagen, dass mein Bruder nicht perfekt ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, er könnte das auch über mich sagen. Mein Bruder ist nicht der Sohn Gottes, das weiß ich auch ziemlich genau. Ich wüsste es, weil ich habe ihn erlebt. Ich bin mit ihm groß geworden. Jakobus, der das gleiche erlebt hat, er ist mit Jesus aufgewachsen, aber er kommt zu dem Schluss, ich bin ein Diener unseres Herrn Jesus Christus. mein leiblicher Bruder ist nicht irgendein Mensch, sondern er ist Gott. Hey, und dass diese Erkenntnis bei Jakobus gereift ist und er das so raushauen kann, zeigt mir, definitiv muss an Jesus was gewesen sein, was ihn davon überzeugt hat, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Wenn es einer sagen könnte, dann Jakobus. Es geht weiter in Vers 2. Also wir haben einen entspannten Einstieg, Grüße, er macht kurz klar, wer Jesus ist. Und Vers 2 geht es weiter. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedensten Arten durchmachen müsst. Mann Jakobus. So, der erste Satz war gut, da hast du voll ins Schwarze getroffen. Aber im zweiten Satz, da hast du so ein bisschen dich im Ton vergriffen, würde ich sagen. Also das schreibst du nicht am Anfang eines Briefes, so nach dem Motto, ich will mich mal erkundigen, wie es euch geht und so ein ganz seichter Anfang, sondern der macht einen ziemlich steilen Einstieg hier. Wir sollen uns freuen, wenn wir Prüfungen durchmachen. Dein Ernst, Jakobus? Meinst du das jetzt wirklich so? Ich meine, wer von uns mag schon gerne Prüfungen? Situationen, wo es irgendwie eng ist, wo man merkt, boah, so richtig entspannt ist das Leben gerade eigentlich nicht. Oder Prüfungssituationen ganz konkret. Im Alltag, wenn man vor einer Prüfung steht, die man ablegen muss. In der Schule, in der Ausbildung, in der Weiterbildung, was auch immer. Wer macht das schon wirklich gerne und hat diese Situation, wo es eng ist, wo es druckvoll ist? Und jetzt sagt Jakobus, freut euch darüber, wenn ihr auf verschiedenste Art und Weisen in diesen Prüfungen drinsteckt. Ziemlich unbequemes Thema. Und er steigt direkt so, ohne groß umschweifen, voll darauf ein. Was meint Jakobus eigentlich, wenn er von Prüfungen spricht? Im Griechischen steht das Wort Peirasmos. Und es bezeichnet Verfolgung und starken Druck, die nicht von Gott kommen, Gott aber benutzen möchte, um unseren Glauben zu stärken. Und das finde ich interessant. Das finde ich ein spannender Gedanke, der dahinter steckt. Verfolgung und starker Druck. Wir leben nicht unter Verfolgung in Deutschland. Da bin ich sehr dankbar für. Aber starker Druck aufgrund unseres Glaubens, starker Druck aufgrund dessen, dass du bist, wie du bist, das kennen wir manchmal auch. Aber all die Dinge, die nicht von Gott kommen, Gott aber benutzen möchte, um unseren Glauben darin zu stärken. Und wenn wir uns in den nächsten Minuten mit Prüfungen beschäftigen, geht es nicht darum, dass wir irgendwie geprüft werden, ob wir schon heilig genug sind, um in den Himmel zu kommen. Da geht es nicht darum, ob du auch ja den Test am Ende der Tage bestehst, um irgendwie dann doch mit drin zu sein oder nicht. Denn Tatsache ist, Gott hat alles daran gesetzt, um mit dir die Ewigkeit zu verbringen. Gott hat alles daran gesetzt, dass du gerecht und rein bist vor Gott und vor ihm stehst. Aus deiner Kraft kannst du es dir nicht verdienen. Durch Druck, durch richtiges Verhalten oder Prüfungen, die du irgendwie bestehst oder nicht bestehst, kannst du es dir nicht erarbeiten, mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Gott hat seinen Sohn Jesus gesandt, damit jeder, der in ihn glaubt, gerettet wird und nicht verloren geht und mit ihm ewiges Leben hat. Das ist die Botschaft heute Morgen. Es geht vielmehr darum, dass es in unserem Leben Dinge gibt, und Dinge geschehen, die leidvoll sind, die schwierig sind, die uns vor Herausforderungen stellen. Die Frage ist aber dann, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich in den Situationen der Prüfung, in den Situationen, wo es druckvoll ist, wo ich merke, irgendwie ist mein Leben gerade nicht mehr so entspannt und leicht, wie es früher mal war. Wie gehe ich dann richtig damit um? Wir alle kennen Prüfungen, Situationen, in denen es irgendwie herausfordernd ist. Wir viel zu lernen haben. Unser Charakter gerade irgendwie geschult oder geschliffen wird oder was auch immer gerade passiert in deinem Leben. Gott gebraucht diese Prüfung in deinem und meinem Leben. Warum? Gott ist durch und durch ein guter Vater. Das haben wir vorhin sogar gesungen. Das haben wir vorhin fokussiert. Gott ist ein guter Vater. Er hat nur das Beste für dich im Sinn. Und als guter Vater hat er vor allen Dingen ein Interesse. Er setzt alles daran, dass du dich weiterentwickelst, dass du den nächsten Schritt gehen kannst, dass du irgendwie nicht stehen bleibst, sondern vorankommst in deinem Leben und auch in deinem Glaubensleben. Unser Glaube weitergeht, unser Charakter reift. Und dazu braucht es Prüfungen. Sie offenbaren, ob ich den Lernstoff denn schon verstanden habe, ob ich bereit bin, einen Schritt weiterzugehen. Lernzielkontrollen in der Schule sind dafür da, damit der Lehrer weiß, ey, hast du verstanden, was wir die letzten Wochen hier durchgekaut haben oder nicht? Hast du den Lernstoff begriffen, den ich dir beibringen möchte? Das Problem bei diesen Prüfungen ist, Du kannst nicht beim Nachbarn abschauen. Wir alle kennen das. Jeder von uns hat das mit Sicherheit perfektioniert in der Schule, wie man das irgendwie ganz gut hinkriegen kann. Und ich plaudere jetzt nicht weiter aus dem Nähkästchen. Ihr könnt euch das selber vorstellen. Oder vor dem Unterricht noch schnell irgendwie die Hausaufgaben sich besorgen. Nein, du musst es selber durchmachen. Du musst selber reingehen, du musst selber lernen, selber Erfahrung sammeln, selber durch diese Prüfung hindurchgehen. Das kann dir keiner abnehmen. Und manche Prüfungen werden wir immer und immer wieder machen, bis wir es kapiert haben. Bis wir wirklich den Lernstoff verstanden haben, bis Gott wirklich mit uns die Charakterschule so weit gegangen ist, dass wir den nächsten Schritt gehen können. Weil Gottes Ziel ist es, dich zu einer reifen Persönlichkeit zu machen und dich zu formen zu dem er dich haben möchte. Sprüche 17, Vers 3 heißt es, Gold und Silber prüft man durch Schmelzen, aber was im Herzen des Menschen vorgeht, das prüft der Herr. Es gibt verschiedene Prozesse, um Edelmetalle noch edler zu machen, noch reiner zu machen. Ein Prozess ist Schmelzen. Ich bin kein Physiker, ich habe da nicht so wahnsinnig viel Ahnung von, aber was ich verstanden habe, ist, dass man, indem man Edelmetalle verflüssigt, diese schwereren Metallteile, die wertvoller sind, die reiner sind, die besser sind, nach unten sinken und der ganze Schmutz, das ganze Unreine nach oben steigt. Und dort kann es dann einfach abgeschöpft werden. Und am Ende hat man ein noch reineres Produkt, als man es vorher hatte. Noch reineres Gold, geläutertes Gold. Und genauso macht es Gott in deinem und in meinem Leben. Er lässt Prüfungen in unserem Leben zu, weil er will, dass unreine Dinge nach oben kommen und abgeschöpft werden können. Damit wir weitere Schritte gehen können. Damit wir mehr zu dem werden, zu dem Gott uns haben möchte. Ist das gut? Okay. Glück gehabt. Warum? Er will, dass du den nächsten Schritt gehst. Er möchte dich weiterführen. So, wie können wir nun mit Prüfungen umgehen, damit Gott ans Ziel mit uns kommt? Wie können wir mit Prüfungen, mit Situationen in unserem Leben richtig und gut umgehen, damit Gott zum Zug kommt und damit Gott mit uns weitergehen kann in unserem Leben? Der erste Punkt ist, erkenne, was wirklich passiert. Erkenne, was wirklich passiert. Die Herausforderung bei einer Prüfung ist, dass das Problem selbst oft die Lernerfahrung überlagert. Was meine ich damit? Das heißt, wir nehmen gar nicht wahr, dass die Situation, in der wir uns gerade befinden, eine solche Prüfung ist. Und wir ein Potenzial haben, dabei etwas zu lernen, was uns einen Schritt weiterbringt. Das kann der nette Nachbar von nebenan sein, der dich zur Weißglut treibt, weil er was auch immer tut. Es können nachtaktive Kinder sein, die dir den Schlaf rauben. Es kann ein Chef sein oder was auch immer. Wir sind in der Situation, aber sehen nur das Problem. Wir beginnen unsere Gedanken, um das Problem zu kreisen. Aber wir vergessen, dass dahinter, hinter diesem Problem eine Situation steckt, in der Gott uns gerade haben möchte, weil er etwas mit uns vorhat und dass diese Situation das Potenzial in sich trägt, uns weiterzuentwickeln. Habt ihr den Gedanken? Jakobus 1, Vers 3. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Gott möchte mit der Prüfung etwas in uns hervorbringen. Es gibt ein Lernziel bei Gott und das ist Standhaftigkeit. Gott möchte, dass du standhaft bist in deinem Leben, standhaft bist in deinem Glauben. Dass komme, was wolle, du stehst im Glauben. Du bist fest darin, weil du es erlebt hast und weil du durch die Prüfung gegangen bist und weil du weißt, hey, mich haut nichts um, weil ich habe Gott an meiner Seite. Der zweite Punkt ist, wir müssen mit Gottes Wachstumsprozess kooperieren. Prüfungen werden kommen, ob du willst oder nicht. Das ist vielleicht eine gute, vielleicht eine schlechte Nachricht für dich heute Morgen. Sie werden kommen. Ich möchte das Beste für meine Kinder. Das bedeutet, ich tue Dinge, die sie weiterbringen. Ganz bewusst. Ich stoße Lernprozesse in ihrem Leben an. Aber das ist verbunden mit Frustration. Sowohl bei den Kindern als auch bei mir. Das ist verbunden mit Niederlagen, aber es ist auch verbunden mit Erfolgen, die wir feiern können. Warum? Weil ich möchte sie weiterbringen. Ich möchte, dass sie erwachsen werden. Ich möchte, dass sie mündig werden. Ich möchte, dass sie zu reifen Persönlichkeiten heranwachsen. Und genauso tut es Gott mit dir und mit mir. Er will das Beste aus dir und aus mir hervorbringen. Er steckt seine ganze Energie, alles das, was er hat, steckt er hinein in dich, weil er will, dass du nicht dort stehen bleibst, wo du bist. Er will mit dir einen Schritt weitergehen. Er möchte dich zu einer reifen Person machen, zu einem reifen Christen, der fest im Glauben steht, standhaft ist in der Situation, die da kommen. In Vers 4 geht es weiter. Diese Standhaftigkeit soll in eurem Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und vollkommenen Christen werdet und es euch an nichts fehlen wird. Das ist das pädagogische Ziel Gottes hinter dem Ganzen. Reif und vollkommen. Die Prüfung, in der du vielleicht gerade steckst, ist vielleicht die Antwort auf dein Gebet. Gott, ich will alles für mich. Ich will alles, was du für mich vorbereitet hast. Wie oft und wie gerne beten wir das als Christen und sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte zu dem werden, zu dem du mich berufen hast. Ich möchte alles haben, was du für mich hast. Das ist ein schönes Gebet, oder? Das ist irgendwie so, ja, ich will haben. Das kommt uns ganz entgegen. Aber wir vergessen oft, dass das damit verbunden ist, dass Prüfungszeiten kommen, dass Druck da ist, dass vielleicht Situationen da sind, wo Frustration ist, wo Lernziele nicht so schnell und leicht erreicht werden, sondern vielleicht mal hier und da eine Wiederholung stattfinden muss. Sei dir sicher, es werden Zeiten und Prüfungen und des Drucks involviert sein, wenn du nächste Schritte gehen willst. Der dritte Punkt ist, bitte Gott um Hilfe. Und jetzt sagst du, sehr gut, Tobi, wir können den dritten Punkt direkt schon mal abhaken. Ist ja klar. Gott um Hilfe bitten. Wir sind in der Kirche, wir sind in der Gemeinde, wir kennen Gott, wir haben schon mal irgendwie was von ihm gehört. Ja, ihn um Hilfe bitten, kenne ich schon. Nächster Punkt. Das Gute ist, du bist nie allein in dieser Prüfung, sondern Gott ist mit dabei. Das Problem an der Sache ist, und das beobachte ich so oft in meinem Leben, wir kommen in Prüfungen, in herausfordernde Zeiten, in Situationen, wo wir nicht weiter wissen. Und erstmal versuchen wir alles Menschenmögliche, um dieses Problem zu lösen. Gerade Personen, die sehr lösungsorientiert sind, beschäftigen sich nicht lange mit dem Problem, sondern sind dann unterwegs, okay, und wie kriegen wir das jetzt hin? Was könnte ich für eine Strategie fahren? Welche Person brauche ich? Wie viele Finanzen müssen dafür irgendwie da sein? Was auch immer. Wie schaffe ich das, mit meinem Menschenmöglichen dieses Problem zu lösen? Und erst wenn dann wirklich gar nichts mehr geht und das Ding fast vor die Wand gefahren ist, dann kommt so ein, ja, ich könnte ja auch mal beten. Wir tun alles, außer eine Sache, nämlich zu Gott zu laufen und ihm um Hilfe zu bitten. Bevor wir anfangen, Strategien zu fahren. Bevor wir anfangen, unsere Gedanken um das Problem zu kreisen. Okay, ich merke, es geht nur mir so, aber nehmt es als Offenbarung wahr. Und der Jakobus sagt hier, ich habe einen Tipp für dich. Einen ganz einfachen Tipp. Bitte Gott um Hilfe und er wird es dir geben. Vers 5. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, und Jakobus macht sogar sehr konkret, er sagt nicht einfach, geh mal zu Gott und sag, bitte hilf mir, sondern er sagt sogar ganz konkret, worum wir bitten sollen. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Einfaches Ding, oder? Denn Gott gibt allen gerne und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Hey, Gott steht nicht da und sagt sich, meine Güte, jetzt kommt der schon wieder an. Du hast doch schon drei Runden gedreht. Jetzt musst du doch langsam mal verstanden haben, worum die ganze Nummer sich hier eigentlich dreht. Ganz ehrlich, so langsam müsstest du jetzt mal zurande kommen. Bei Gott gibt es auch keine Anzahl an Prüfungsdurchfällen. So nach dem Motto, das dritte Mal Prüfung nicht bestanden, du bist raus. Sondern Gott sagt, hey, komm zu mir und ich mache dir keine Vorhalte. Wenn du mich darum bittest, ich werde dir Weisheit geben. Weisheit ist das, was Gott dir gibt, weil es schon in dir drin ist. Gott hat schon Dinge in dich hineingelegt und Dinge vorbereitet in dir. Und er wird dir Weisheit geben, richtig damit umzugehen, damit das Problem gelöst werden kann. Wenn dein Kesseldruck steigt, dir das Wasser bis zum Hals steht und du nicht weiter weißt, frag Gott. Und das Geniale ist, wenn du das tust, versuchst du nicht mehr, dich auf das Problem zu fokussieren und du drehst dich im Kreis da herum, sondern du fängst an, deinen Blick zu heben und zu sagen, Gott, was willst du eigentlich? Wie soll ich das Ding hier eigentlich irgendwie anpacken? Was kannst du tun? Gott, schenk mir Weisheit. Schenk mir das, was ich jetzt brauche in der Situation. Du hebst den Blick zu Gott. Du darfst ruhig werden und fragen, Gott, was willst du in mir entwickeln? Was für eine Haltung, oder? Gott, was willst du durch diese Situation, durch den Druck, durch den Stress, durch die Prüfung, die ich gerade erlebe, was möchtest du in meinem Leben entwickeln und zum Vorschein bringen? Was ist der nächste Schritt für mich, Herr? Und das ändert deine Haltung in der Prüfung. Und da komme ich zum vierten Punkt. Bewahre diese gute Haltung. Jakobus 6 geht es weiter. Das soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in einer Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Es ist genau das Gegenteil von dem, was wir gerade am Anfang gelesen haben. Gott möchte, dass wir standhaft sind, dass wir beständig sind, dass wir wie so ein Fels in der Brandung stehen. Warum? Weil wir eine Charakterschule durchgemacht haben, weil wir Schritt für Schritt gegangen sind und das Lernziel verstanden haben, was Gott mit uns gerade gegangen ist in dieser Prüfung. Wenn wir aber in einer Haltung unterwegs sind, wo wir sagen, ja, so richtig vertrauen, so richtig glauben, Gott, kann ich dir eigentlich gar nicht, dann sagt hier die Bibel, hey, dann gleichen wir einer Meereswoge, die so von links nach rechts und von hier nach da gerade so gepeitscht wird, wie gerade das Problem, wie gerade der Wind so bläst. Und alles das, was wir anpacken, wird nicht funktionieren. Wir können keine Prüfung bestehen, wenn wir keine gute Haltung haben. Und die Haltung des Glaubens, die uns hier Jakobus sagt, ist der Schlüssel dafür. In Zeiten der Prüfung, in Zeiten des Leids, dort, wo wir davor stehen und sagen uns, Gott, wie um alles in der Welt soll das funktionieren? Ich habe keine Ahnung. Das ist die richtige Haltung. Gott, zeig es mir. Gott, zeig mir, gib mir Weisheit. Bring mich dahin, dass ich verstehe und erkenne, was du gerade tun möchtest in mir. Was ist dein nächster Schritt mit mir? Und Gott hat immer einen nächsten Schritt mit dir und mit mir. Völlig egal, wie alt du bist, wie lange du gläubig bist, ob du Gott überhaupt kennst oder nicht kennst. Gott hat einen nächsten Schritt mit dir. Ich möchte gerne zum Abschluss der Predigt ein paar Gedanken zusammenfassen und euch so mitgeben. Der Glaube ist der Schlüssel in Zeiten der Prüfung. Der Glaube daran, dass Gott alles möglich ist, selbst wenn wir noch keine Wege sehen. Epheser 3, Vers 20 heißt es, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten und begreifen können, ihm gebührt die Ehre. Du kannst aufhören, gedanklich immer wieder um das Problem zu kreisen. Du musst die Lösung des Problems nicht mehr suchen, weil du hast einen Gott, der mit dir in dem Problem drin ist, der mit dir in der Prüfung drin ist und dich stärkt und dich stützt. Diesem Gott ist alles möglich. Er kennt die Lösung des Problems. Erkenne doch das Potenzial in der Prüfung, in der du gerade steckst, in der Situation, in der du vielleicht gerade drin bist oder in die du hineinkommen wirst. Und dreh dich hin zu Gott. Werde ruhig und frag ihn, Gott, was möchtest du gerade in mir tun? Was ist dein Lernziel von dieser Episode in meinem Leben? Der Glaube daran, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Die Bibel sagt, Gott hat die Haare auf deinem Kopf gezählt. Er kennt sie zu jeder Sekunde. Weißt du, wie oft sich die Anzahl deiner Haare auf deinem Kopf verändert? Oft. Und bei manchen ist das sogar dauerhaft, dass sie sich schwindend verändert. Aber er hat alles unter Kontrolle. Die Bibel spricht in so vielen Bildern, in so vielen Situationen davon, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Er hat nicht nur deine Haare gezählt, er weiß, wie viele Tränen du vergossen hast. Er ist so verknallt und so verschossen in dich. Er weiß, wer du bist. Gott passiert nicht irgendwie etwas zufällig. So nach dem Motto, oh, ich weiß ja gar nicht, wie das jetzt passieren konnte, aber naja, Glück gehabt, ist nicht ganz so verkorkst. Gott hat alles unter Kontrolle. Wir haben einen Gott, der alles unter Kontrolle hat. Nichts passiert, ohne dass Gott es nicht wüsste. Der Glaube daran, dass Gott uns fordert, aber nicht überfordert. Gott gibt uns die Kraft, jede Prüfung unseres Lebens zu meistern, weil er ist ein treuer Gott. Korinther 10, Vers 13 heißt es, und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn ihr euren Glauben auf die Probe stellt, wird euch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Gott ist ein liebender Vater durch und durch. Und weil Gott ein liebender Vater ist, er würde niemals, auf gar keinen Fall uns irgendwas vor die Füße schmeißen, wo er genau weiß, hey, das wirst du auf keinen Fall schaffen. Wie fies wäre das, oder? Was für ein fieses Bild. Aber Gott sagt, gib dir alles, was du brauchst, damit du es bewältigen kannst, damit du es schaffen kannst. Warum? Ich habe ein Lernziel. Ich möchte dich weiterbringen. Ich möchte dich zu einem reifen, mündigen Christen machen, der standhaft ist in seinem Leben, der standhaft ist in seinem Glauben. Glaube daran, dass Gott ein guter Vater ist. Matthäus 7, Vers 11. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um eure Kinder gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Gott ist ein guter Vater. Durch und durch. Er ist mit uns im Sturm. Er nimmt uns an die Hand. Und es ist einfach zu sagen, wenn man gerade in der Situation steckt, wo es einem gut geht, wo man gerade nicht in Prüfungen ist, wo es gerade nicht eng ist, wo es gerade nicht irgendwo hier und da zwickt oder der Schuh drückt. Dann ist es gut und kann sagen, ja klar, ich glaube an einen guten Gott. Ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube daran, dass er alles unter Kontrolle hat, dass er mich nicht überfordern wird. Ich glaube daran, weil ich es erlebe es ja gerade nicht, dass ich in der Prüfung drinstecke. Aber in Zeiten, wo es eng wird, dann kommen die Fragen auf. Dann kommen die Zweifel hoch. Als unser großer Elias geboren wurde, hatten wir die erste Nacht miteinander so im Krankenhaus als frisch gebackene Familie. Und es war echt schön. Es war anstrengend, aber es war schön. Und am nächsten Tag musste er verlegt werden auf Intensivstation, weil er sich infiziert hatte. Es ist nichts Wildes gewesen, nichts Schlimmes gewesen. Es war einfach nur notwendig, dass da Antibiotika gegeben wurde. Und aus dem Grund musste er bewacht werden. Aber ich sage euch, dieses Gefühl, am zweiten Lebenstag das Kind gefühlt genommen zu bekommen, in ein anderes Krankenhaus verlegt zu werden, zu sehen, dass da irgendwie er alleine in so einem Bettchen liegt, komische Geräte angeschlossen sind, nicht viel, das war einfach nur Überwachung. Ja? Also es ist nichts Schlimmes gewesen. Aber hey, das sind Situationen, es gab nichts Wichtigeres auf dieser Welt, als dieser Moment und diese Zeit, dort am Bett zu sitzen. Und da kommen die Zweifel auf. Gott, hast du das wirklich in deiner Hand? Gott, bist du gerade wirklich in Kontrolle? Hast du es gerade drauf, Gott? So diese Fragen, diese Zweifel, die da sind. Und dann einfach zu erleben, dass Gott sagt, hey, ich hab's im Griff. Entspann dich, es ist gut. Du wirst da durchgehen. Ich bin mit dir und ich bin bei dir. Ich weiß nicht, ob du so Zeiten erlebt hast, ob du Situationen in deinem Leben kennst, wo du genau das erlebst und sagst, hey, ich zweifle gerade echt. Gott hält das aus. Komm mit deinem Bitten und Betteln zu Gott, sagt er. Und damit meint er nicht, komm zu ihm und sag, Gott, ich vertraue dir, dass du groß bist und dass du das alles kannst und jetzt wäre es ganz nett, wenn du auch noch mir das und das geben kannst, sondern Gott hält das auch aus, wenn du kommst und sagst, Gott, ich habe gerade echt Probleme, dir zu vertrauen. Ich habe gerade echt Zweifel. Ich bin gerade echt in einer Situation, wo ich sagen muss, Gott, hast du das wirklich, so wirklich unter Kontrolle? Oder ist dir da gerade irgendwie, hast du gerade mal nicht aufgepasst? So Gott, jetzt mal ernsthaft, jetzt mal Butter bei die Fische, bist du in Kontrolle oder nicht? Hey, Gott hält das aus. Warum? Weil Gott ist ein liebender Vater, der will mit dir in Beziehung leben. Er möchte, dass du zu ihm kommst und er möchte, dass du mit ihm in Dialog trittst. Er liebt es, wenn du mit ihm zusammenkommst, wenn du ihn fragst, Gott, hey, ich habe hier gerade ein Problem. Bist du gerade wirklich da? Er liebt es, dir zu sagen, ja, bin ich. Hey, ich bin in Kontrolle. Es ist alles gut. Du wirst das Ding rocken. Du wirst da durchgehen durch diesen Schritt. Und ich werde dich da durchbringen. Du wirst am Ende rauskommen und wirst etwas gelernt haben. Du wirst verändert sein. Ich werde dich auf die nächsten Stufe, auf den nächsten Schritt gebracht haben. Gott ist ein guter Vater. Und ich weiß nicht, ob du mit diesem Bild guter Vater was anfangen kannst. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung, dein Verhältnis zu deinem leiblichen Vater ist. Das ist manchmal ein schwieriges Thema bei Leuten. Aber ich will dir einfach dieses Bild von Gott, dem guten Vater, indoktrinieren, injizieren, dass du es verstehst und mitnimmst. Gott ist ein liebender und ein guter Vater, der alles daran setzt, damit du in Beziehung mit ihm leben kannst. Er hat alles getan. Er hat seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt. Er hat ihn sterben lassen am Kreuz. Hey, verrecken lassen, das war echt kein schöner Tod. Warum? Damit du wieder Beziehung mit ihm haben kannst. Weil er sich so sehr danach sehnt, mit dir in Kontakt zu sein. Aus dem Grund hat Gott das getan. Hey, Gott ist ein liebender Vater. Völlig egal, wie du Vaterschaft erlebt hast, wie du Sohnschaft, Kindschaft erlebt hast. Gott ist ein liebender Vater. Und es gibt so viele geniale Geschichten von Leuten. Unterhalte dich mal mit Menschen, die schon jahrelang mit Gott unterwegs sind, die viele Geschichten und Dinge erlebt haben, die irgendwie so eine gewisse Standfestigkeit erprobt haben in dem Leben, weil sie einfach durch Geschichten gegangen sind und Gott großartige Dinge und Wunder getan hat. Und ein Buch möchte ich euch gerne vorstellen vom Georg Kempken, der ist heute auch hier. Der hat ein Buch geschrieben, eine Autobiografie über sein Leben. Das Ding ist voll mit Geschichten, wo er Gott erlebt hat. Voll mit Geschichten, wo er genau an diesen Punkten auch stand. Vielleicht auch hier und da mal gezweifelt hat. Oder hier und da auch mal die Frage gestellt hat, Gott, also wenn du jetzt nicht in Kontrolle bist, haben wir echt ein Problem. Aber Gott sich dazugestellt hat und Gott Wunder getan hat. Und ich finde das so ermutigend, sowas zu hören und sowas mitzubekommen. Wir wollen jetzt einfach miteinander noch das Abendmahl feiern. Und ich finde, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, das jetzt zu tun. Vielleicht auch gerade in der Situation, wo du sagst, irgendwie, Gott, wirklich, ich bin gerade in der Situation drin, ich weiß nicht so richtig, ich habe eine Prüfungssituation, ich bin schon das fünfte oder sechste Mal in der Runde dabei und habe es immer noch nicht verstanden. So das Lernziel ist immer noch nicht so erreicht. Abendmahl ist nichts anderes, als Gemeinschaft mit Gott zu haben. Abendmahl ist der Moment, wo wir uns einfach besinnen darauf, uns Zeit nehmen, auf das, was ich gerade erzählt habe, das, was Gott für mich und für dich getan hat. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist und auch verstanden ist. Es ist Gemeinschaft mit unserem Herrn. Es ist Gemeinschaft mit Gott. Und vielleicht nutzt du diese Zeit einfach, um diese Gemeinschaft ganz bewusst wahrzunehmen und ganz bewusst zu sagen, Gott, ich brauche mal deine Hilfe.